weil ich dachte ja eigentlich, ja, ist ein bisschen, ihr werdet dann sehen. Ich werde nicht die Antwort auf diese Frage geben. Ihr kennt mich. Ich liebe es manchmal ein wenig zu provozieren. Und da, ja, dann hat Miriam gesagt, oh, ja, genau, das ist, darf ich das sagen? Eine Frage, die dich beschäftigt. Und ich lade jetzt schon alle ein, die gerne eine Antwort auf diese Frage haben. Ihr dürft dann mal zu mir kommen. Weil ich werde heute nur eine Teilantwort geben. Das ist ein Riesenthema. Und da wurden auch schon viele Bücher darüber geschrieben, oder? Und Artikel. Man kann im Internet solche Dinge finden. Meistens aus der Optik, was ein Pastor zu tun hat. Und was er alles beachten muss und wie er mit seinen Ältesten umgehen muss und die, mit der Gemeinde und alle diese Dinge. Aber letztendlich ist es doch auch so, dass auch der beste aller Pastoren, gibt es da Vorschläge, also ich weiß, ich bin nicht dabei, auch nur einzelne Menschen zu Jesus führen kann und zur frischen Quelle, wie man ein bisschen fromm sagt. Dort, wo der Lebenshunger, der Lebensdurst wirklich gestillt wird bei Jesus, dass auch er kann nur einzelne Menschen dorthin führen. Letztendlich ist es immer ein Teamwork, eine Teamarbeit. Auch der Erfolg, wenn das eintritt, was wir als Erfolg bezeichnen, meistens zahlenmäßig, oder? Dann ist das die Leistung aller, oder? Dann ist es unser gemeinsamer Erfolg, wenn wir zum Beispiel als Gemeinde erreichen dürfen, dass Menschen Jesus finden können. Und das Entscheidende ist, dass wir ihnen dann später im Himmel mal begegnen, oder? Das ist immer ein gemeinsamer Erfolg. Ich habe mal nachgeschaut, gegoogelt sozusagen, aber in meiner Bibel einfach. Erfolg, wie oft taucht das Wort auf in der Bibel? Es taucht also auf. Und zwar 25 Mal. Also inklusive erfolglos und erfolgreich. Einfach Erfolg, hä? Ist so ein Thema 25 Mal. Und zwar nur im Neuen Testament. Im Alten Testament finden wir das Wort einfach nicht. Oh, habe ich es jetzt falsch gesagt? Also im Neuen Testament findet man es nicht, im Alten 25 Mal. Vielleicht, weil Gott Erfolg eben ein bisschen anders definiert als wir selber und viel häufiger als von Erfolg spricht die Bibel eigentlich von Frucht. Man könnte sagen, ist ja das Gleiche, oder? Aber es ist eben vielleicht doch nicht ganz genau das Gleiche. In der Bibel taucht es 185 Mal auf, inklusive fruchtbar oder unfruchtbar. Und davon 57 Mal im Neuen Testament. Also wir sehen hier wie eine Verschiebung vom Verständnis von Gottes Plänen und Absichten mit uns Menschen. Ich finde das sehr interessant. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist wieder typisch theologische Feinheiten, oder? Aber manchmal sind es genau diese theologischen Feinheiten, die es ausmachen, ob wir Gottes Herz verstehen oder nicht und damit auch uns selbst verstehen oder nicht. Vielleicht ist es darum, weil Frucht kann man nicht einfach so planen. Ist da ein Gärtner hier oder ein Landwirt oder so? Wer ist jemand hier? Genau, Gärtner. Planst du deine Aktivitäten im Wie? Ja, hast du aber null Planung in dem Ganzen? Ah, okay, genau, das ist es. Du musst auch planen. Du musst auch sagen, ja, diese Pflanze, die muss ich jetzt entgegen der Gewohnheit im Herbst pflanzen, weil das ist eine aus einer anderen Gegend der Schweiz, oder? Wie sagt man dem bei euch? Im Glashaus, im Treibhaus, Gewächshaus, genau. Und das hat dann ein bisschen einen anderen Rhythmus als unsere Pflanzen, oder? Das muss man ein bisschen planen. Du musst auch planen, wann topfe ich das mal um. Und das muss der Landwirt auch. Er muss planen, oder? Aber letztendlich weiß er genau, ich habe es nicht im Griff. Und im Gewächshaus kann man noch das Klima ein bisschen steuern, oder? Man hat heute viele Möglichkeiten, aber in der freien Natur kann man das nicht steuern. Ich kann nicht steuern, wie viel es regnet, ich kann nicht steuern, wie viel Sonne kommen wird, ich kann nicht steuern, dass jetzt auf keinen Fall ein Sturm kommen darf. Und wir haben es diesen Winter gesehen, ein später Frost ist eine Riesenbedrohung für alle Obstbauern. Das können sie alles nicht steuern. Trotzdem müssen sie sich natürlich gut vorbereiten und alles Mögliche tun. Und das ist der Unterschied. Frucht ist etwas, wo der Gärtner, der Bauer sich einsetzt, das Beste gibt und dann einfach hoffen und warten muss und auf das, was Gott wachsen lässt. Das sagt uns auch die Bibel schon. Frucht auch im Leben eines Menschen ist auch so ein ähnlicher Prozess. Es ist letztendlich ein innerer Reifeprozess im Menschen. Und auch Frucht in der Gemeinde ist eine Frage des inneren Reifeprozesses einer Gemeinde. Und letztendlich des geheimnisvollen Segen Gottes. Und manchmal denkt man, kennt ihr das vielleicht? Ihr habt alles richtig gemacht, auch bei einer Pflanze, die ihr bei euch zu Hause habt, und dann funktioniert es trotzdem nicht. Habt ihr schon mal versucht, aus einem Avocado-Kern eine Pflanze zu ziehen? Das ist eine Lotterie, finde ich, irgendwie. Ja, da kann man nachschauen, wie man das machen muss, und am Schluss funktioniert es, funktioniert es eben nicht. Jesus hat in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens mit aller Kraft darauf hingearbeitet, planmäßig darauf hingearbeitet, dass seine Jünger letztendlich erfolgreich sein können. Oder er hat sie die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt. Er ist mit ihnen rumgegangen, hat geschaut, was sie machen, wie sie es machen, hat ihnen Feedback gegeben, hat sie trainiert. Ich denke mal, er hat alles richtig gemacht. Sind wir uns da einig? Er hat alles richtig gemacht. Ich bin aber überzeugt, dass die Gemeinde gewachsen ist. Es ist nicht, weil Jesus alles richtig gemacht hat, sondern weil Gott alles gesegnet hat. Denn wenn ich sehe, was Jesus alles richtig gemacht hat und wie die Jünger nachher noch waren, direkt so vor seinem Tod, dann muss man sagen, es war einfach Gottes Segen. Jesus wusste, ich muss was Neues ins Leben rufen, das wir heute Gemeinde nennen. Was wir heute leben, das ist Gottes Idee, dass wir hier zusammen sind. Und er wusste, diese Gemeinde soll viel Frucht bringen. Und Jesus hatte ja die Gabe, komplexe Dinge in wenigen treffenden Worten klar zu machen. Und er hat auch dann das gesagt, jetzt bin ich irgendwo schnell durchgegangen, aber ich lese es jetzt, entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul, denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Interessant, oder? Macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Was Jesus hier sagt, gilt sowohl für den einzelnen Menschen, das heißt für mich, wie auch für eine Gemeinde oder eine Kirche, welche ja, wir wissen, dass aus lebendigen Bausteinen zusammengesetzt ist. Die Atmosphäre zum Beispiel bei uns in der Gemeinde wird von wem gebildet, erzeugt? Von uns allen, oder? Wenn jemand in eine Gemeinschaft kommt, das muss nicht einfach nur eine Gemeinde sein, das kann auch dein Arbeitsplatz sein, deine Familie oder wo auch immer, dann wirst du ein Teil der Atmosphäre sein. Sei es nun bewusst oder unbewusst. Wir können gar nicht ohne Einfluss sein. Das geht gar nicht. Wir haben immer Einfluss. Auch wenn wir denken, ich bin ja so einflusslos, ich bin ja so unbedeutend, niemand sieht mich. Es gibt auch Menschen, die leiden nicht darunter, dass sie nicht gesehen werden. Wenn ich jetzt da euch fragen würde, ich bin überzeugt, es gibt Menschen hier, die würden nie im Leben da hinaufkommen wollen, um irgendwas zu sagen. Denn ist es eigentlich am liebsten, Wenn sie nicht auffallen, wenn sie eigentlich gar nicht wahrgenommen werden. Es gibt solche Menschen, die wollen nicht wirklich wahrgenommen werden. Aber auch sie tragen letztendlich zum Raumgefühl bei. Denn wenn es viele Menschen sind, die nicht wahrgenommen werden wollen, welches Gefühl gibt das nachher, welche Atmosphäre in der Gemeinde? Auch sie prägen dann mit, oder? Vielleicht eben dieser Eindruck, der dann ein Erstbesucher bekommen würde, der zum ersten Mal hierher kommt, er würde dann vielleicht das Gefühl haben, hier sollte man nicht allzu fest auffallen. Ja, jeder ist ein bisschen für sich, oder? Man prägt mit, ob man das will oder nicht. Das ist so. Welchen Eindruck hat wohl die erste Gemeinde vermittelt? Das ist schon eine gute Frage, wenn wir darüber nachdenken, was Erfolg ist oder was eben Wachstumsbedingungen sind. Was war die erste Gemeinde? Wie war wohl die erste Gemeinde? Wir wissen, sie hat tatsächlich viel Frucht gebracht. Sie war so gesehen erfolgreich, oder? Jesus sagt, macht den Baum gut. Was liegt in unserer Hand? Was können wir machen, damit Wachstum geschehen kann? Ich habe zu Hause einen Elefantenbaum. Also jetzt ist hier etwas ganz Lustiges. Gut, also ich muss das schnell suchen. Tut mir leid, da ist das durcheinander geraten. Einen Elefantenbaum. Kommt er jetzt? Der ist verschwunden. Das ist interessant. Also ist eine ganze. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, hä? Ganz komisch. Wisst ihr, was das ist? So ein Elefantenfußbaum, hä? Die sind unten so ein bisschen dick. Hat jemand so ein Ding zu Hause? Niemand? Ah, ich schon. Doch, einige. Und den haben wir gekauft, als unser ältester Sohn gerade geboren wurde. Also unser Sohn ist inzwischen höher als dieser Baum. Der ist immer noch etwa so. Und ich habe gelesen, dann so Pflegeanleitung, was muss ich tun, damit der ein bisschen Dampf zulegt. Also das Erste war, ich habe gelesen, ich muss Geduld haben, weil die wachsen langsam. Das Zweite ist, der braucht viel Licht. Der schätzt es nicht so sehr, in der Wohnung an einem Ort zu sein, wo nicht so viel Licht hinkommt. Den kannst du an die pralle Sonne stellen. Und es tut ihm gut, wenn man ihn mal aus der Wohnung rausnimmt. Dann muss ihn dann etwa eine Woche im Halbschatten so halten, damit er sich nicht verbrennt, damit er sich daran gewöhnt, dass der ist wie ich. Und dann kannst du ihn peng an die Sonne stellen. Da ist er dann nicht wie ich. Das geht gar nicht. Bei mir. Und er braucht also viel Licht, aber er braucht nicht allzu viel Wasser. Man muss Staunässe vermeiden, aber er braucht Wasser. Das ist auch so ein Wachstumsfaktor, oder? Aber nicht zu viel. Man muss schauen, wenn man ihn umtopft, dass die Erde gut durchlässig ist und so ein bisschen Humus, ein bisschen rückhaltende Erde und einfach durchlassende Erde auch. Der hat so einen Speicherbauch sozusagen, wie ich. Und nur, dass der Wasser speichert. Und ja, das sind so seine Wachstumsbedingungen. Und wenn er dann das hat und eben die Zeit auch hat, dann wird er also ziemlich hoch. Ich habe gelesen, in der Wüste in Mexiko 10 Meter. Schon spannend, oder? Und die Gemeinde hat eben auch solche Wachstumsbedingungen. Und die schauen wir uns jetzt an. Alles zurück. Nicht jetzt schon lesen. Ha? Gut. Voilà. Das sind die Wachstumsbedingungen. Das ist das, was in der ersten Gemeinde so wird sie beschrieben, oder? Das Gemeindeleben wird so kurz zusammengefasst, äußerst präzise und kurz. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann hatte dieses Leben, das so beschrieben wird, so haben die irgendwie zusammengelebt, folgende Auswirkungen. Könnt ihr das noch lesen? Ja, ich lese es sowieso vor. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen
Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow! Wer wünscht sich solche Zustände? Seid vorsichtig, wenn ihr jetzt die Hand hochhebt. Gut, habt ihr das mit dem zweimal täglich gelesen? Ich muss sagen, wir leben in einer anderen Zeit. Solche Dinge sind heute mal einfach nicht mehr möglich, oder? Aber trotzdem ist trotzdem das möglich, was wir hier lesen. Vielleicht nicht genau identisch, aber es geht hier nicht um täglich im Tempel und täglich zu Hause. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, sie waren erfüllt von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Aufrichtigkeit, Herzlichkeit, Freude, das sind solche Qualitäten, die herangewachsen sind. Sie haben im Lobpreis gelebt, wie wir es heute gemacht haben. Und sie waren in hohem Ansehen vor dem ganzen Volk. Und Gott hat Menschen hinzugefügt. Aber eben, das Ganze, diese Folge hat ja eine Bedingung, das war da waren diese wichtigen Dinge, die das hervorgebracht haben. Was hat dieses Gemeindeleben hervorgebracht? Es ist die Lehre zuerst, oder? Sie waren täglich zusammen in der Lehre der Apostel. Und das kann man sich mit unserem Gottesdienst vergleichen. Wir haben ja viele Möglichkeiten, Lehre auch während der Woche noch zu hören. Wir können Bücher lesen, wir können Internet lesen. Damals waren viele noch Analphabeten. Das gab keine andere Möglichkeit für viele, als einfach im Gottesdienst diese Lehre zu hören. Und man muss auch bedenken, sie hatten das Neue Testament noch nicht. Die hatten nur das Alte Testament. Und die Lehre der Apostel, das war also das, was sie von den Aposteln gehört haben, die ja noch gelebt haben zu dieser Zeit. Was haben sie gehört? Woran sich die Apostel erinnert haben, das waren sicher einmal auch das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus gelehrt hat. Die Lehre der Apostel, das war nicht eine eigenständige Lehre. Das war die Lehre von Jesus Christus, das wir heute in den Evangelien nachlesen können. Sie mussten es noch Mund zu Mund weitergeben. Von der Bedeutung, denke ich, Sie haben sicher die zentralen Dinge erwähnt, diejenigen Dinge, die vielleicht für einen Juden überraschend waren. Zum Beispiel eben die Bedeutung der Liebe Gottes, dass er unendlich die Menschen liebt, dass er auch diejenigen liebt, die ein frommer Jude abgelehnt hätte. Die Nächstenliebe, auch die Notwendigkeit, sich gegenseitig zu lieben. Wieder die Gesetzlichkeit, dass es nicht um Gesetzlichkeit geht, was René uns gelesen hat, oder? Rumrennen für Gott, dass das nicht das Entscheidende ist, sondern bei Gott zu sein. Sie haben die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt. Und als Höhepunkt sicher auch die Notwendigkeit des Opfertodes von Jesus. Das ist das, was auch heute noch unheimlich provoziert. Wenn man mit den Menschen über Gott spricht, dann ist es total provokativ zu sagen, Jesus musste für meine und auch für deine Sünden am Kreuz sterben. Ich habe das nicht geliebt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und ich sehe es auch, wenn ich heute mit den Menschen über Gott rede, auf der Straße manchmal oder auch mit Freunden, dann sehe ich, ich muss vorsichtig sein, wie ich das genau formuliere. Und ich muss das gut erklären, weil sie es nicht gleich verstehen wie wir. Wir sagen, ja, ist doch logisch, ist doch klar, ist okay. Aber für einen Juden war das überhaupt nicht so. Und sie haben natürlich dann eben auch über die Auferstehung gesprochen. Wenn wir vom Tod Jesu sprechen, müssen wir auch über die Auferstehung sprechen. Dass Jesus auferstanden ist und dass wir mit ihm auferstanden werden, aber nur, wenn wir mit seinem Tod verbunden sind. Oder? Ich kann nicht ewiges Leben haben, aber sagen, mit dem Tod Jesu will ich nicht wirklich verbunden sein. Und dann wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Sie haben auch von seinen Taten gesprochen. Über all die Wunder, die Jesus gemacht hat, angefangen beim Wein, das erste Wunder, ich bin so froh darum, Wasser in Wein zu verwandeln. Ich freue mich schon, ich werde dann mal Jesus sagen, du, das will ich jetzt auch mal sehen. Und am besten auch noch probieren, geht das? Und dann über das Wasser zu laufen oder Kranke, die Krankenheilung, bei uns ist das vielleicht das prägendste Wunder, das wir immer wieder gerne auch selber erleben möchten. Die prophetischen Dinge, aber auch seine Taten, die prophetischen Taten. Im Tempel alle Händler rausgejagt. Also Jesus war nicht immer nur das liebe Jesulein. Er konnte auch ganz deutliche Dinge sagen und tun, die angeeckt sind. Er hat nicht versucht, immer ein bequemer Christ zu sein, der für die anderen sehr bequem ist. Oder seine Besuche bei den Armen und Verstoßenen. Ja, er ließ sich sogar von einer Prostituierten berühren. Also das war auf jeden Fall verboten in den Pfingstgemeinden. So viel ich weiß. Oder ist da jemand anderer Meinung? Oh, Jesus hat es gemacht. Ich sage nicht, ihr sollt das jetzt machen, vor allem ihr Männer nicht. Ihr wisst, was ich sagen will. Jesus hatte keine Berührungsängste. Er hat den Auftrag Gottes gesehen und auch gehandelt, wenn die Menschen es nicht verstehen konnten. Dazu war er bereit. Er hat eine Prostituierte oder eine Ehebrecherin vor öffentlicher Steinigung geschützt. Das war so zeichenhaft. Das hat den Juden damals den Kopf zurechtgerückt, weil sie gesehen haben, da gehen Dinge ab, die können wir jetzt nicht verstehen, aber Gott hat sie in seiner Autorität gemacht und sie mussten darüber nachdenken. Und ich bin überzeugt, da steht schon, viele Tausend sind dazugekommen. Ich bin überzeugt, da sind auch einige wieder weggegangen. Oder weil sie das nicht einordnen konnten, wenn die Jünger dann solche Geschichten erzählt haben, von denen sie nicht alle selber Zeugen waren. Oder bei den Wundern, da gab es sicher auch solche, die gedacht haben, ja, die erzählen das jetzt so. Oder? Ja, aber ob das wohl stimmt? Kennt ihr andere Menschen, die auch so denken manchmal? Ich kenne Menschen, ich sage jetzt nicht wen. Ich hatte diese Zweifel ja alle auch, oder? Und ich habe sie vielleicht jetzt noch manchmal, wenn jemand irgendwas Wunderbares erzählt. Aber ich weiß, es gibt unzweifelhaft auch heute noch alle möglichen Arten von Wunder, die geschehen. Ich habe selber einige erlebt, inklusive Totenauferstehung. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe schon dafür gebetet. Aber ich hoffe, dass es noch geschieht. Ich bin überzeugt, es ist möglich. Und ich warte darauf. Das sind die Dinge des Reiches Gottes. Und Jesus hat diese Dinge gepredigt und seine Jünger haben es weitergegeben. Und dann haben sie sicher auch noch erzählt, wie Jesus überhaupt so gelebt hat, so inoffiziell, oder? Sein Gebetsleben, seine Gebete, sein Rückzug von den Menschen, dass er auch mal gesagt hat, hey, ich will jetzt nichts wissen von euch, ich brauche jetzt meine Ruhe. Eben, das hast du ja auch gesagt, wir brauchen diese Momente der Ruhe, wo wir bei Gott sind und nicht immer im Stress, im Druck, alles Mögliche bewegen zu wollen. Daraus entsteht kein Wachstum, kein inneres Wachstum und auch kein äußeres Wachstum. Oder seine Auslegung des Alten Testamentes. Ich denke so an diese Jünger, denen Jesus die Dinge erklärt hat, von Adam und Eva her bis zu seinem Opfertod. Und dann heißt es, und ihr Herz hat gebrannt. Ihr Herz hat gebrannt, das wünsche ich mir auch, dass mein Herz noch mehr brennt über all dem, was in der Bibel steht. Und ihr Glaube ist gewachsen, dieser ersten Gemeinde. Es war kein spekulativer Glaube. Dieser Glaube ist gewachsen, kräftig und hat zu konkreten Taten geführt, auch in der Gemeinde und Haltungen. Große Freude haben wir gelesen. Große, herzliche Liebe untereinander. Dann haben sie auch die Gemeinschaft gelebt, ganz intensiv. Und da müssen wir schon sagen, zuerst einmal die Gemeinschaft mit Gott ist das Erste, oder? Aber ich denke auch, gerade jetzt erleben wir Gemeinschaft mit Gott. Denn wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Warum ist das so? Weil wir als soziale Wesen geschaffen sind. Nach einer sogenannten Metastudie, also eine Studie, in der eine Vielzahl von Studien zusammengefasst werden, ist Einsamkeit ein großes Gesundheitsrisiko. Und zwar größer als Übergewicht und andere bekannte Risiken. Habt ihr das gewusst? Ist krass, oder? Einsamkeit tötet. Gerade in unserer Zeit, das hat man natürlich auch herausgefunden, in den Großstädten ist dieses Risiko besonders groß. Und wenn schon vor 2000 Jahren, als das noch Familienclans waren, sie gesagt haben, wir müssen in der Gemeinschaft bleiben, das ist nicht einfach bloß so hingesagt, oder? Dann ist es für uns umso wichtiger. Es gibt aber gerade in unserer Gesellschaft viele Menschen, die wollen keine Gemeinschaft mehr leben. Individualismus, oder? Und sie verstehen nicht, dass sie damit etwas ungemein Wichtiges verpassen. Etwas, das ihnen gut tut. Etwas, was ihre Seele stärken würde. Es ist seelen- und lebensnotwendig. Es kann deinen Seelenzustand verschlechtern, wenn du dich weiter vergräbst in der Einsamkeit. Und es kann ihn verbessern, wenn du die Gemeinschaft suchst, wie sie es gemacht haben. Es kann auch deine körperliche Verfassung verändern, wenn du Gemeinschaft suchst, auch wenn du vielleicht schon ein bisschen der Einzelgänger-Typ bist. Aber es tut auch einem Einzelgänger gut, zwischendurch ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Und den Nähe-Typen tut es vielleicht gut, sich ab und zu mal zurückzuziehen, um die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Ohne Gemeinschaft, das kann ich euch ganz bestimmt sagen, ohne Gemeinschaft werden wir früher oder später komisch. Das ist so. Du wirst komisch werden. Eigensinnig. Unfähig, andere Menschen zu verstehen, weil du denkst, alle ticken wie du. Deine Logik ist die beste, weil du musst ja nie einer anderen Logik gegenüberstellen, oder? Du musst ja nie deine Logik überprüfen mit der Logik, die du von anderen Menschen hörst. Auch deinen Glauben musst du nicht überprüfen. Ich sage euch was, eine Kleingruppe, das ist etwas vom Besten, was es gibt, oder? Suche die Gemeinschaft. Wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, dann empfehle ich es dir dringend. Und dann geht es nicht darum, in der ersten Phase, ob du dich dort wohlfühlst, weil vermutlich fühlst du dich nicht so wohl, weil die alle anders ticken als du. Oder? Aber ich sage dir, es tut dir gut. Und es ist der Plan Gottes für das Leben eines Christen, dass er sich in Gemeinschaft begibt und dort seine vielleicht ein bisschen schrägen Glaubensansichten mal überprüft und mal was anderes hört. Die ersten Christen waren offensichtlich fähig, Freude zu erleben und auch auszustrahlen. Die Gemeinschaft hat ihnen geholfen, hat ihnen gut getan. Sie haben auch gelernt, in der Gemeinschaft, in einer Kleingruppe, spricht man eigentlich auch immer darüber, wie können wir das jetzt umsetzen. Und man kann sich gegenseitig erzählen, wo man Erfolg hat und wo Misserfolg. Das tut einfach gut. Es gibt so eine Balance, oder, zwischen einem theoretischen Glauben und einem Alltagsglauben, der im Alltag funktioniert. Bei ihnen hat es funktioniert. Denn sonst wären sie nicht beim ganzen Volk angesehen gewesen. Sonst hätte man gesagt, das sind alles fromme Spinner. Ich weiß nicht, was man über dich sagt. Vielleicht wissen viele nicht, dass du fromm bist, dann sagen sie es auch nicht. Aber wenn sie es wissen, was sagen sie über dich, deine ungläubigen Freunde? Versuch das mal ein bisschen rauszufinden. Das ist ein Indikator, oder? Würde ich mal sagen. Und noch etwas Ermutigendes. Es gibt eine Studie auch, die ich gerade gelesen habe. Wisst ihr, dass bekennende ich sage es bewusst, bekennende Christen, also Menschen, von denen die anderen wissen, sie sind Christen, glaubwürdiger sind als Menschen, die Gott nicht kennen und sich nicht an Gott halten. Man hat eine Umfrage gemacht und selbst bei den Atheisten ist es so, dass die Atheisten eher einem Christen glauben als einem anderen Atheisten. Spannend, oder? Also, selbst wenn wir ein bisschen fromme Spinner sind, wir sind wenigstens glaubwürdig. Dann haben sie das auch, das Abendmahl genommen, Brechen des Brotes. Ich habe mich schon gefragt, wieso steht hier nicht Abendmahl? Ja, weil das Abendmahl, das ist ein Wort, das wir erfunden haben. Um diese Sache, die verschiedene Namen hat, zu bezeichnen. Die Bibel spricht, und auch Paulus spricht meistens vom Brechen des Brotes oder dem Mahl des Herrn oder auch mal von einem Kelch des Segens und so weiter. Aber dann ist immer das Abendmahl gemeint. Dieses Brechen des Brotes entspricht der alten jüdischen Tradition. Wenn man irgendein Fest hat, dann hat der Hausvater oder wer auch immer, der hat Brot gebrochen, ganz am Anfang und es jedem gegeben. Und wir wissen, das Abendmahl, so wurde dann ein Essen eingeleitet, so ein Festmahl, das dann mehrere Stunden gehen konnte. Wir haben das ja auch schon mal bei uns gemacht. Und dieses Abendmahl bedeutet ja eben auch wieder die Gemeinschaft mit Gott natürlich. Es heißt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Ich denke, das ist auch etwas Wunderbares. In der Gemeinde kannst du das Abendmahl empfangen. Und ich versuche immer auch Menschen, die nicht mehr kommen können, das Abendmahl zu bringen, weil es so eine tiefe Bedeutung hat, etwas Geheimnisvolles, was wir vielleicht nicht völlig verstehen können. Aber es ist wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott feiern dürfen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Das ist eine total intime Sache. Und dort feiern wir auch den Bund der Gnade. Wir erinnern uns, dass es immer um die Gnade geht, eben nicht um Leistung. Im Reich Gottes geht es immer als erstes um die Gnade von Gott. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir haben einen Bund, der durch das Blut der Vergebung unserer Sünden geschlossen worden ist. Und ich finde es so schön, wir haben heute diese Lieder ja gesungen. Dass du mich kennst und trotzdem liebst, oder? Immer wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir das. Und dann jedes Mal könnten wir dieses Lied singen. Oder auch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder? Darum geht es doch. Beim Abendmahl, dann proklamieren wir das vor unserer eigenen Seele. Und auch vor der unsichtbaren Welt, die uns entweder bestaunt, die Engel, und die Gnade sieht, die wir erleben dürfen, oder die Dämonen und weiß ich was, die uns beneiden, dass wir Gnade erleben dürfen. Oder? Wir proklamieren, ihr könnt mich jetzt anlügen, so wie ihr wollt, dass ich als Sünder von Gott verstoßen sei. Dann kann ich sagen, ja stimmt, ich bin ein Sünder, da habt ihr recht. Aber verstoßen bin ich nicht. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich versuche mich möglichst nicht zu wehren gegen den Gedanken, dass ich ein Sünder bin. Weil da haben die ja recht, oder? Aussichtsloser Kampf, wenn ich das versuche. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist das Entscheidende. Und dann ist das Abendmahl auch eine Erinnerung an die Aussendung. Betonen wir vielleicht ein bisschen zu wenig, sollten wir vielleicht ein bisschen mehr betonen. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Ohne das ist die Gemeinde auch nicht fruchtbringend oder fruchttragend. Wenn wir nicht sagen, jawohl, auch diesen Teil akzeptiere ich. Diesen Teil des Bundes, dass ich als Kind Gottes gerufen bin, ein Jünger zu sein und ein Zeuge zu sein auf dieser Welt. Und als letztes Element erwähnt Lukas auch die Gebete im Plural. Lustig, hä? Aber das ist logisch natürlich. Auch wir haben ja mehr als eine einzelne Gebetsstunde. Früher gab es die Gemeindegebetsstunde. Oder? Heute haben wir viele Gebetsgefäße, unterschiedliche Gelegenheiten, gemeinsam mit anderen zu beten. Draußen findet ihr übrigens die Übersicht dieser verschiedenen Gebetsgefäße. Und da ist auch noch das Stadtgebet und das hörende Gebet und so weiter. Schaut euch das mal an. Gerade jetzt haben wir ja am Dienstag angefangen mit etwas Neuem, dem früh, also nicht so sehr früh, Gebet um 7 Uhr. Und das war wunderbar. Wir konnten einfach eine Stunde lang für die Gemeinde beten, für die, dass eben die Gemeinde Frucht bringt. Wir haben auch für Personen gebetet in der Gemeinde, von denen wir wussten, sie brauchen Gebetsunterstützung. Und konnten so, hoffe ich, geistlich die Gemeinde tragen. Vielleicht hat es der eine oder andere verspürt, ohne dass er wusste, wer da jetzt betet. Also ich hoffe schon, dass die Gebete solche Dinge bewirken. Und ich möchte noch einmal euch einladen, jeden zweiten und vierten Dienstag 7 Uhr. Und wenn du sagst, ich würde ja gerne kommen, aber müsst früher anfangen, weil da muss ich schon zur Arbeit, dann lassen wir also absolut mit uns darüber reden. Wir haben eher gedacht, vielleicht fangen wir nicht so früh an für diejenigen, die nicht so gerne so früh aufstehen. Aber wir bringen gerne Opfer. Genau. Wachstumsbedingungen der ersten Gemeinde. Ja, vier Dinge, welche das Gemeindeleben geprägt haben, die erste Gemeinde geprägt haben. Vier einfache Dinge, die man sich merken kann und auf die man auf keinen Fall verzichten sollte, wenn man erleben will, wie man gesegnet wird, wenn man erleben will, dass etwas geht im eigenen Leben, wenn man erleben will, dass Frucht entsteht im eigenen Leben, dann sollte man diese Dinge möglichst auch erleben, sich hineingeben, sich dem öffnen. Ich weiß, es ist nicht immer alles bequem, aber es ist ein Segen. Ich kann es dir garantieren. Es wird dein Leben verändern, deinem Leben neue Impulse geben. Man muss sich entscheiden, auch ich musste mich damals entscheiden, als ich so hineinkam in die Gemeinde, ob ich das will oder nicht, ob ich teilnehmen will oder nicht. Das ist jedem natürlich freigestellt. Ich musste mich auch entscheiden, nicht nur teilzunehmen, ja, ich bin da und sitze das jetzt ab, sondern ich musste mich auch entscheiden, mich von dem berühren zu lassen, was da läuft, oder? Mich verändern zu lassen. Und vielleicht habt ihr das jetzt auch gemerkt, diese Dinge, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebete, das kann man nicht nur bei uns in der Pfimi. Man kann das auch in anderen Gemeinden, alle Gemeinden auf der Welt leben das. Das ist so. Und wenn sie es von Herzen leben, sich dem hingeben, dann wird ihr Leben eine innere Reife erfahren. Und dann wird die Frucht kommen, ganz bestimmt. Da darf mal jemand Amen sagen. Amen, Amen. Halleluja. Und jetzt geht es dann nämlich gleich weiter. Mir ist nämlich aufgefallen, also, dass das mit dem Café Benedikt da, lebt ihr das eigentlich oder nicht? Aber das werden wir jetzt dann gleich hören. Tatsache ist, dass die Gemeinde, genau, das habe ich nämlich noch reingenommen. Jetzt bist du überrascht. Tatsache ist, dass die Gemeinde trotz massivem Widerstand, den sie erlebt hat, des jüdischen Klerus und später dann auch des gesamten römischen Staatsapparates, trotzdem konnte die Gemeinde wachsen. Da konnte man Widerstand aufbauen, so viel man wollte. Eine Pflanze sprengt jedes Mauerwerk früher oder später. Oder? Und das war auch mit den Christen so. Die waren wirklich wie ein Stück Sauerteig, das den ganzen Teig durchsäuert hat. Das ist ja auch ein Bild, das Jesus gesagt hat. Gesagt hat, das wird genau geschehen. Das wird genau geschehen. Ihr werdet alles durchdringen. Und dieses Prinzip gilt auch heute noch. Denn Jesus ist immer noch bei uns. Und der Heilige Geist ist immer noch unser Helfer, unser Beistand. Und die Gnade des Vaters ist immer noch jeden Tag neu. Und darum dürfen wir auch jeden Tag, jeden Sonntag die Lehre der Apostel hören. Wir dürfen in der Gemeinschaft mit Christen leben, auch mit anderen aus einer anderen Gemeinde. Wir dürfen das Abendmahl feiern mit Schlichtheit des Herzens. Und wir dürfen auch gemeinsam in unseren Gebeten um Frucht bitten. Und wenn wir das tun, dann wird es geschehen. Amen.
Danke, Markus. Ich freue mich auch auf dieses Wachstum mit Gott, mit meiner Familie, mit euch zusammen. Jetzt werden wir die Opfer einziehen. Die Opfer heute Morgen ist für die kirchliche Tätigkeiten. Und nun werden wir auch von Oliver hören.